freundliche Dame, die gerade zu Komplimenten aufgelegt ist, fragt den Rabbiner Wiese.
Sagen Sie, Rabbi, können Sie mir erklären, warum am Ende Ihrer erbaulichen und brillanten Predigten kein Mensch applaudiert, während sich die Leute im Konzert nach jedem Sänger oder Solisten die Hände wund klatschen?
Ja, das kann ich. In meinem Fall fürchtet das Publikum die Zugabe.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zum Teil 2 unseres Seminars für Fortgeschrittene unter dem Titel »Die jüdische Mamme und ihre Mischpoche in der 5000-jährigen Geschichte des jüdischen Humors«. Ich sehe heute Abend viele bekannte, aber auch unbekannte Gesichter. Und deshalb wiederhole ich noch einmal die Modi, die unserem Seminar zugrunde liegen. Insgesamt besteht unser Kurs aus einer Einführung, einem Seminar für Anfänger und ca. 150 Aufbaukursen. Nur zur Erinnerung, wer alle Kurse bucht, bekommt 20% Nachlass. Wir möchten Ihnen die wissenschaftlichen Ergebnisse unserer langjährigen Forschungen zu einzelnen Themengebieten des jüdischen Humors darbieten, die sich wie folgt gliedern. Und jetzt bitte ich Sie, sich Notizen zu machen, sonst können Sie später nicht folgen.
Erstens, das erste Lachen in der Bibel oder warum lachte Sarah über die Botschaft des Engels?
Zweitens, schriftliche Witzeüberlieferungen der 12 Stämme in den Qumranrollen.
Worüber lachten die Juden des Altertums mit Beispielen aus dem Babylonischen und aus dem Jerusalemer Talmud?
Das Lachen als Primärreaktion während des Makkabäeraufstandes.
Wie immer machen wir danach eine kleine Pause, in der Sie sich mit verschiedenen Flüssigkeiten stärken können. Auf diese Weise schaffen Sie eine sehr gute Grundlage, um den jüdischen Humor zu genießen. Im zweiten Teil fahren wir dann fort mit der Religions- und Sittengeschichte der Juden im Spiegel des Humors der Neuzeit. Wir werden unseren Vortrag reichlich mit Beispielen garnieren, sodass Sie zwischen den Notizen durchaus zum Lachen kommen werden.
New York. Frau Bernstein geht die 42. Straße entlang. Ein Bettler jammert ihr vor. Gnädige Frau, haben Sie Erbarmen? Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Oh, armer Junge, das ist gar nicht gesund. Sie müssen sich zwingen.
Für diejenigen, die an unserem Seminar für Anfänger im Februar nicht teilgenommen haben, was sehr schade ist, möchte ich etwas zu dem Ursprung dieses Programms sagen. Wissen Sie, meine Kollegen und ich sind mit dem Humor, mit dem Witz, mit dem Anekdötchen und der Selbstironie aufgewachsen. Und ich möchte aus tiefster Überzeugung sagen, dass jedes Lachen eine Entsprechung in eine Träne hat.
Was für ein trauriges Schicksal wir doch haben, klagt Schlobo vor einer Tasse Tee. Massaker, Pogrome, Rassengesetze, Hitler, Stalin, Ku Klux Klan und so weiter. Weißt du, Simche, manchmal denke ich, es wäre besser, gar nicht zur Welt zu kommen. Sicher, erwidert Simche seufzend, aber wer hat das Glück schon? Einer von 100.000, wenn es hochkommt.
Mein Vater, Alexander Droschdinski, der konnte Witze erzählen. Nun, sein Großvater hat seine Humorbegabung weitergegeben und mein Vater hat sie auch weitergereicht. Sein Sinn für Humor hat ihm und seinen Kameraden im KZ das Überleben erleichtert. Später, als wir aus Polen nach Deutschland gekommen sind, haben die Witzanthologien meines Vaters unsere Familie ernährt. Da können Sie sehen, was für eine wichtige Rolle im Leben der Humor spielen kann.
Nach dem Zweiten Weltkrieg meldet sich ein Jude bei der jüdischen Hilfsorganisation für Emigration und sagt, ich will auswandern. Wohin wollen Sie emigrieren? Keine Ahnung. Hier steht ein Globus. Suchen Sie sich ein Land aus. Der Jude dreht ihn hin und her und nach einer Weile fragt er, haben Sie bitteschön keinen anderen Globus?
Doch Alexander Droschdinski musste sehr viel Humor aufwenden, um die Balance zwischen dem Tragischen und dem Komischen in seiner Biografie zu halten. Es hat ihn wohl sehr viel Kraft gekostet, denn er starb mit gerade 56 Jahren. Zum 20. Jahrestag seines Todes habe ich ein Programm geschrieben, um an ihn zu erinnern. Familie, seine und meine Freunde sind zusammengekommen, um zum Ausdruck zu bringen, wie sehr wir ihn vermissen. Schon da machten meine Kollegen Ruti und Uri mit. Das Programm hat sehr gut gefallen und wir wurden gebeten, es zu wiederholen. Meine Damen und Herren, seitdem sind wir schon mehr als 10-mal auf der Bühne gewesen. Für diejenigen, die uns in diesem sehr reizvollen Theater schon mal gesehen haben, möchte ich zur Beruhigung sagen, dass dieses Programm ein neues ist. Das Baby hat mittlerweile einen Namen. Wir heißen Dafke mit Doppel-F. Und was heißt Dafke? Dafke heißt aus Trotz. Extra deshalb. Etwas aus einer Gegenhaltung tun. Im Berliner Dialekt hat diesen Ausdruck die Journalie täglich benutzt. Unserer Meinung nach passt der Name zu uns. Warum? Das weiß ich nicht. Und jetzt möchte ich Ihnen meine Mitstreiter vorstellen. Ruti Aronow-Günther, sie ist versiert in Fragen der Jugenderziehung, nicht nur, weil sie es professionell macht, sondern weil sie eine Tochter hat und eine praktizierende jiddische Mamme ist. Wir erklären diesen Begriff später für alle, an denen dieser Segen vorbeigegangen ist. Ruti kann Witze erzählen und davon wissen alle, die mit ihr arbeiten und leben müssen. Ich finde, solch ein Talent muss auf die Bühne. Sie wäre völlig unterfordert, nur im privaten Bereich. Außerdem ist sie ein sprachliches Multitalent und den Rest finden Sie selbst raus. Uri Kuczynski wurde bereits in der Kindheit von seinem Onkel Zwi auf die harte Probe des Pointenverstehens gestellt und ist deshalb Psychologe geworden, um die tiefe Bedeutung des Lachens zu untersuchen. Wir kennen uns über 20 Jahre und all diese Zeit weiß ich, was für ein guter Geschichten- und Witzeerzähler er ist. Kein Wunder bei solch einem Training.
Lidia Droschdinski ist in Polen geboren und aufgewachsen, arbeitet als freie Fernseh- und Hörfunkjournalistin. Aufgrund ihrer Familientradition, ihr Vater hat viele Humoranthologien herausgebracht, kann sie gar nicht anders, als mit dem jüdischen Humor weiterzumachen.
Und wir wollen sogleich mit dem Heiligtum des Judentums anfangen. Können Sie vielleicht erraten, was es ist, das Heiligtum des Judentums? Ganz leise, schüchterne, mir unverständliche Worte sind gefallen. Nun ja, es ist die jiddische Mamme. Eine kurze Erklärung ist vonnöten, was mit dieser Bezeichnung gemeint ist. Die jiddische Mamme ist ein Phänomen. Es ist ein Konglomerat von Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sie dazu machen. Eine jiddische Mamme muss nicht jüdisch sein. Sie kann in der Gestalt einer schwarzen, gelben oder gestreiften Frau irgendwo auf dem Globus als diejenige erscheinen, die ihrem Sohn mitten in der Nacht mal das Bett macht, während er pinkeln gegangen ist. Oder wenn sie diejenige ist, die verzeiht, aber nie, niemals vergisst, dass sie verziehen hat. Übrigens, wissen Sie, was der Unterschied zwischen einer jiddischen Mamme und einem Terroristen ist? Gar keiner. Mit keinem kann man verhandeln. Die Mamme ist der Kopf der Familie und für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Während der Tate dem Lernen und Beten gewidmet ist und verpflichtet ist, seinen Söhnen religiöse und ethische Unterweisungen zu erteilen. Es soll an irgendeiner Stelle im Talmud stehen, dass die Heirat für einen Mann die Trennung von seiner Mutter ist. Meine Interpretation ist. Nun, manche kennen weder den Talmud noch einen, der dieses Gesetz kennt. Und so leben sie lange zu dritt.
Ein junger jüdischer Mann möchte der Mamme seine neue Freundin vorstellen. Da diese Prozedur für die Schwiegertöchter in Spee meist unangenehm ausgeht, möchte er die Spannung mildern und arrangiert ein Ratespiel. Er lädt vier Freundinnen ein und schlägt vor, dass die Mamme die Auserwählte unter den vier Prinzessinnen herausfindet. Die jungen Frauen stehen in der Reihe und die Mamme wandert am Spalier vorbei. Mit kalter Sicherheit zeigt sie auf die zweite von rechts. Sie ist es. Der Sohn ist überglücklich. Er nimmt sie beiseite und fragt: Wieso wusstest du sofort, welche das war? Die konnte ich auf Anhieb nicht ausstehen.
Jedes Mädchen, das ich nach Hause bringe, mag meine Mutter nicht, sagt Rubin zu einem alten Studienkollegen. Entweder sie sind zu groß oder zu klein, zu laut oder zu still, zu intelligent oder zu dumm, zu fett oder zu dünn. Ich kann einfach keine finden, die ihr gefällt. David gibt ihm folgenden Rat. Such einfach weiter, bis du eine findest, die genau wie deine Mutter ist. Dann kann sie nichts mehr an ihr auszusetzen haben. Rubin sucht und sucht, und einige Monate später ruft David wieder an, um sich mit ihm zu verabreden. Ich habe gemacht, was du vorgeschlagen hast. Ich schaute überall und fand schließlich ein Mädchen, das genau wie meine Mutter ist. Die gleiche Größe, das gleiche Gewicht, die gleiche Persönlichkeit. Sie hat sogar denselben Witz. Sie war exakt wie meine Mutter. Nu, und was ist passiert? Fragt David. Mein Vater konnte sie nicht ausstehen.
Was ist der Unterschied zwischen der jiddischen Mamme und den Müttern anderer Ethnien? Während zum Beispiel die italienische Mama sagt, iss, sonst bringe ich dich um, sagt die jiddische Mamme, iss, sonst bringe ich mich um. Merken Sie den Unterschied und denken Sie an den Terroristen. Die jiddische Mamme bedient sich hier der Methode der Erpressung, raffiniert kombiniert mit dem Schuldgefühl und schlechtem Gewissen. Zwei Elementare eines Kindes, nämlich Essen und Mutterliebe, werden gnadenlos benutzt, damit das Kind gefügig und abhängig wird.
Du Widl, nu komm schon, nimm noch ein Stückele Brot.
Brot? Zu Himbeereis? Aber Mama...
Oh, du Widl, noch ein Stickel zur Verdauung.
Ein großer deutscher Dichter verewigte seine jiddische Mamme so. Und als ich zu meiner Mutter kam, erschrak sie fast vor Freude. Sie rief, mein liebes Kind, und schlug zusammen die Hände beide. Mein liebes Kind, wohl 13 Jahr, verflossen unterdessen, du wirst gewiss sehr hungrig sein. Sag an, was willst du essen? Erkannt? Der große Sohn von Düsseldorf? Heinrich Heine. In Deutschland ein Wintermärchen.
Drei Söhne einer jüdischen Mutter gingen vor Jahren ins Ausland, wo sie zum Reichtum und Ansehen gekommen sind. Anlässlich des 80. Geburtstages ihrer Mutter beraten die Söhne, was sie ihr schenken könnten. Abraham, der Älteste, verkündet, ich werde ihr ein neues Haus kaufen, in dem sie sich richtig wohlfühlen wird. Der zweitälteste Sohn, Herschel, sagt, ich möchte ihr einen neuen Mercedes mit einem Chauffeur schenken, damit sie bequem alles sehen kann, was sie möchte. David, der Jüngste, hat den originellsten Einfall. Ihr wisst, dass unsere Mutter nicht mehr richtig sieht. Sie ist nicht mehr in der Lage, die Bibel zu lesen, was sie so gerne immer getan hatte. Ich habe neulich einen faszinierenden Vogel gesehen, einen Papagei. Der kann die ganze Bibel auswendig rezitieren. Den würde ich ihr gerne schenken. Einige Wochen später kommt ein Dankesbrief der Mamme an die Söhne. Meine lieben Kinder, ich danke euch sehr für die schönen Geschenke, aber Abraham, das Haus, das du mir gekauft hast, ist viel zu groß für mich. Ich wohne nur in einem der vielen Räume, alle anderen muss ich beheizen und putzen, was Geld kostet. Herrschel, der Mercedes ist zwar ein schöner Wagen, aber ich bin viel zu alt, um zu reisen. Außerdem kann ich den Chauffeur nicht leiden. Wirkliche Freude hat mir nur Davids Geschenk gemacht. Das Huhn war zwar klein, aber es hat köstlich geschmeckt.
Sam Killer Kaplan, ein Angestellter der Mord GmbH, einer berüchtigten jüdischen Bande, die in den 30er Jahren in Brooklyn ihr Unwesen trieb, geriet bei einem Bandenkrieg ins Kreuzfeuer. Trotz ernstlicher Verwundung gelang es ihm zu entkommen und sich auf allen Vieren zum drei Straßen entfernten Haus seiner Mutter zu schleppen. Nachdem er schrecklich blutend nur mit Mühe die Stufen erklommen hatte, pocht er mit letzter Kraft an die Tür.
»Mama, ich bin Sammy!« »Ich bin schwer verletzt!«
Die Mutter öffnet die Tür.
»Setz dich hin und ess ein bissel. Unterhalten können wir uns später.«
Meine Damen und Herren, mit dem heutigen Abend beginnen wir im Rahmen unseres Seminars mit der Reihe 7 Minuten Einführung ins Jiddische. Das erste Wort, das Sie heute kennenlernen werden, ist Ganef. Sie wissen, wer ein Ganef ist? Natürlich, ein Ganove. Sam Killer, der gerade vor seiner Mamme zusammengebrochen ist, a Ganef. Das Wort stammt aus dem Hebräischen Ganaf und heißt ein Dieb. Ganef gehört also zum Rotwelschen, zur Gaunersprache. Wir kennen noch im Deutschen den Gauner, aber heute sagt man wohl Gangster dazu. Wie dem auch sei.
Einem Juden wird nach einem Beleidigungsprozess vom Richter befohlen, in Gegenwart des Klägers, eines Herrn Feitel, zu erklären, der Feitel ist kein Ganef. Der Angeklagte aber sagt, der Feitel ist kein Ganef. Als der Richter dies nicht gelten lassen will, sagt jener, von der Melodie steht aber nichts im Urteil.
Als zweites wollen wir zwei typisch jüdische Charakterisierungen erläutern. Schlemil und Schlimassel. Wer ist ein Schlemil und wer ein Schlimassel? Nun, ein Schlemil ist ein Träumer, ein einfältiger Mensch. Im Rottwelschen, woher das Wort ins Deutsche eingewandert ist, bedeutet Schlemil Pechvogel, Verlierer. Er ist ein ungeschickter Bursche mit zwei linken Händen. Auch ein Schlimassel ist ein Pechvogel, aber er ist der Passivere. Alles Schlechte passiert ihm einfach. Die klassische Definition beider Begriffe lautet:
Der Kellner, ein Schlemil, verschüttet beim Servieren die Suppe auf des Schlimassels Schoß.
Ein Schlemil kann Glück haben und ein Vermögen gewinnen. Ein Schlimassel kann das nicht. Er hat Pech und verliert sein Vermögen.